Herzlich willkommen zu Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. Wir sprechen bei Rare Stories ja immer mal wieder über Morbus Fabry, ja, über Diagnosewege und über Symptome, über das Leben mit einer Erkrankung, die ja so oft unerkannt bleibt. Und heute schauen wir auf Morbus Fabry aus einer ganz bestimmten Perspektive, und zwar aus der neurologischen. Denn viele Betroffene, wie Sie auch hier schon im Podcast erzählt haben, erleben Schmerzen, Missempfindungen, ja, Erschöpfungen oder auch Beschwerden, die sich manchmal nur schwer einordnen lassen. Und oft beginnt genau dort eine lange Suche. Und oft wird es erst spät klar, dass hinter diesen Symptomen mehr steckt oder mehr stecken kann. Für dieses Gespräch habe ich einen Gast, der genau auf diesen Bereich seit vielen Jahren einen besonderen Blick hat. Professor Dr. Ralf Baron. Professor Baron ist Neurologe und leitet am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel die Sektion Neurologische Schmerzforschung und Schmerztherapie. Seine klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen also unter anderem bei neurologischen Schmerzerkrankungen, peripheren Polyneuropathien, Erkrankungen des autonomen Nervensystems und ja, Morbus Fabry. Deswegen treffen wir uns heute. Von ihm möchte ich erfahren, warum Morbus Fabry aus neurologischer Sicht so relevant ist, welche Beschwerden Betroffene häufig zuerst spüren, warum die Erkrankung so oft übersehen wird und was Patienten selbst wissen sollten, damit Symptome besser eingeordnet werden können. Also, wir haben viel vor. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Rare Stories, Herr Professor Baron. Schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne. Hallo.
Wir treffen uns hier im Norden bei Ihnen und das ist ganz spannend. Sie sind ein Morbus Fabry-Experte, kann man sagen. Und gerade aus neurologischer Sicht oder gerade bei Symptomen, die oft so diffus sind für Betroffene, ist es richtig, richtig gut, Ihre Perspektive hier heute zu haben und mit allen teilen zu können. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an Morbus Fabry, auch aus neurologischer Sicht? Genau.
Ja, Sie haben schon gesagt, ich bin eben nicht nur Neurologe, sondern auch Schmerztherapeut und das ist auch meine Expertise und mein Hobby, wenn Sie so wollen, weil das meine Hauptaufgabe ist zurzeit, eben Patienten mit chronischen Schmerzen zu behandeln. Und da liegt eben auch mein Hauptinteresse und auch die Tatsache, dass ich zum Morbus Fabry gekommen bin oder dass ich diese Patienten jetzt behandle, nämlich der Schmerz. Und der Schmerz ist für unsere Patienten mit Fabry ganz, ganz häufig eben ein Frühsymptom. Ein Frühsymptom, was nicht eingeordnet werden kann und deshalb klar diagnostiziert werden muss, damit man dann eine richtige Diagnose stellen kann. Und deshalb bin ich so fasziniert von dieser Erkrankung, weil das Frühsymptom der Schmerz ist.
Frühsymptom der Schmerz. Wann kommen denn eigentlich Betroffene zu Ihnen? Kann man das so einordnen? Ist das auch schon vor der Diagnose oder sind Sie Bestandteil der Diagnosestellung oder eher danach?
Ja, das ist auch schon vor der Diagnose. Viele Patienten, die leiden eben schon sehr lange unter unklaren Schmerzen, sind zu vielen Ärzten gegangen, die eben keine Diagnose haben feststellen können. Und dann muss man an den Morbus Fabry einfach denken, wenn eine bestimmte Konstellation der Schmerzen auftritt. Und deshalb sind gerade Schmerztherapeuten häufig auch die, die früh Kontakt zu diesen Patienten haben. Und wenn sie dann den richtigen Schalter umlegen, dann können sie früh die Diagnose stellen.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie sicherlich viele Betroffene erleben oder kennenlernen, die eine lange Arzt-Odyssee hinter sich haben. Und ich meine, klar, für diese Folge ist das total verständlich, wenn Sie sagen, ne, mit diffusen Schmerzen müssen wir am Morbus Fabry denken. Ich kann mir aber vorstellen, Sie als Schmerztherapeut müssten wahrscheinlich bei diesen Symptomschmerzen, haben wir ja alle irgendwann mal, chronische Schmerzen ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber Sie müssen dann wahrscheinlich auch ganz viele andere Erkrankungen denken. Das heißt, Sie müssen ja, also Sie und Ihr Team, Sie müssen ja an fast alles denken, weil Schmerzen, man lernt das ja auch so, jeder definiert ja Schmerz auch ein bisschen anders, ne? So für sich. Es gibt so eine Schmerzskala, ne? So von 0 bis 10, das hat sich ein bisschen etabliert. Früher kenne ich das noch aus meiner Visitenzeit. Wie doll ist es, schlafen oder aus dem Fenster springen? So haben Chefärzte gefragt. Man will ja eine Einordnung wissen. Sie müssen ja an so vieles denken. Woran orientieren Sie sich denn? Das ist jetzt wahrscheinlich ganz pauschal gefragt, aber wir haben großes Interesse, das zu erfahren.
Mhm. Aber gerade beim Morbus Fabry gibt es eben ganz typische Konstellationen der Schmerzen, auf die man hören muss. Und das ist eben das, was wir auch unseren Kollegen vermitteln müssen. Mhm. Da sind zum Beispiel solche Dinge, dass Schmerzen getriggert werden können durch bestimmte Dinge wie Hitze, Fieber, also Temperaturanstiege. Es kann auch zu Schmerzkrisen kommen. Und das sind so Dinge, wenn man sowas hört, muss das diagnostische Pendel immer so ein bisschen in Richtung Morbus Fabry umschlagen.
Okay. Das heißt, das sind die Beschwerden, die Betroffene mitbringen, wenn sie bei Ihnen in der Sprechstunde sind. Das heißt, wie finden eigentlich Betroffene den Weg zu Ihnen? Oder sensibilisieren Sie auch Niedergelassene oder andere, also Fachdisziplinen, um zu sagen, wenn das auftritt, dann denkt mal an mich, weil ich kann hier unterstützen.
Genau so ist es, wie Sie sagen. Man macht es natürlich selbst, weil man die Erkrankung erkennt. Und dann weiß man natürlich die speziellen Fragen, die man stellen muss. Aber wir müssen auch die anderen niedergelassenen Ärzte ausbilden, trainieren, dass sie genau an diese, ich sage immer, Red Flags denken, wenn es um Schmerz im Frühstadium des Morbus Fabry geht. Eine ganz interessante Geschichte ist zum Beispiel die Tatsache, dass Patienten ganz häufig sagen, ich war früher vom Schulsport befreit, weil ich während des Sportes oder kurz danach immer solche Schmerzkrisen entwickelt habe und keiner wusste warum. Das liegt an dieser Temperaturerhöhung, der Körpertemperaturerhöhung während des Sportes. Und das hat dann die Schmerzen ausgelöst. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz elementar, dass man solche Fragen fragt und dass man sensibilisiert ist.
Also das heißt, Sie graben auch ein bisschen in der Vergangenheit, weil das Bild oft zu anderen Morbus Fabry-Betroffenen passt, ja, so diese Sportbefreiung, dieses Schwitzen oder Nicht-Schwitzen, ne, oder Missempfindungen und Schmerzen. Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen, was sind so die, kann man das sagen, die Top 5 an Beschwerden oder Schmerzsymptomen, die Morbus Fabry-Betroffene so mitbringen?
Also es sind ständige Schmerzen in den Extremitäten, manchmal auch als Kribbeln wahrgenommen, die lästig sind, brennende Schmerzqualität haben, dann triggerbare Schmerzen, das sagte ich schon, eben bei Temperaturunterschieden, ja. Fieber und so, dass dann Schmerzen ausgelöst werden kann und ganz entscheidend eben auch über mehrere Tage anhaltende Schmerzkrisen von extremer Intensität.
Wir haben in der vergangenen Folge mit Frau Dr. Lampe auch über Vererbung gesprochen. Ne? Also Morbus Fabry wird ja über das X-Chromosom vererbt und sie hat auch ein bisschen mit dem Mythos aufgeräumt, warum man früher immer gedacht hat oder warum so ein Mythos entstanden ist, dass Frauen manchmal milder betroffen sind. Bei diesen Schmerzkrisen, bei diesen Kribbeln, bei diesen Symptomen, sehen Sie da Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Ja, gut, aufgrund dieser besonderen Vererbung sind Männer ganz häufig früher betroffen und auch schwerer, aber man kann das nicht vorhersehen. Es gibt eben auch schwer betroffene Frauen und das müssen wir auch lernen.
Das hört sich so nicht greifbar an zuerst, ne? Ja, man muss irgendwie Schmerzen einordnen und daran denken, aber ich glaube, das ist absolut für Betroffene relevant. Dann sind sie auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Diagnosezeit verkürzt wird. Sie meinen, einige sagen, ja, ich war früher schon vom Schulsport befreit. Das heißt, oder höre ich raus, Sie diagnostizieren relativ spät, denken Sie, man könnte Morbus Fabry viel früher diagnostizieren?
Ja, gerade bei der klassischen, sogenannten klassischen Form, also auch bei Männern oder Knaben, fängt es ja sehr häufig schon während der Schulzeit an. Da sind eben diese Differentialdiagnosen, die sehr, sehr häufig gestellt werden, oder man kann auch sagen, die Fehldiagnosen extrem wichtig. Man hört immer wieder von den Patienten, dass viele Ärzte gesagt haben, das wären vielleicht Wachstumsschmerzen, also Beschwerden, die wir ja alle kennen, weil man eben nichts anderes gefunden hat. Auch andere höre ich, die sagen, ja, man hat auch an Rheuma, so juveniles Rheuma gedacht, dass vielleicht die Gelenke betroffen sind. Wenn man sowas hört und es geht in diese Richtung, auch das wäre so eine Red Flag, wo man vielleicht an den Morbus Fabry denken sollte.
Ja, und vielleicht auch, wenn einige erzählen, das war bei meinem Papa schon so, es war bei meiner Mama schon so, das hören Sie wahrscheinlich auch ganz oft, dass dann vielleicht auch, wenn die Diagnose steht, für andere Generationen klar wird, ah, das könnte das gewesen sein, wenn das nur eine vererbbare Erkrankung ist wie Fabry.
Absolut richtig, ne? Also durch den Erbmodus muss man immer auch an die Familie denken und die Familiengeschichte dann erfragen.
Haben Sie da so einen Fall im Kopf, wo Sie für eine ganze Familie die Diagnose gestellt haben quasi, dass dann allen so klar wurde, ach, jetzt haben wir wenigstens die Antworten, ne? Weil Schmerzen, wie gesagt, wird ja jeder haben und nicht jeder äußert sie ja gleich. Und auch gerade, ich weiß ja nicht, in den unterschiedlichen Generationen geht man auch unterschiedlich mit Schmerzen um, ne? Also wie wichtig erachte ich das, wie sehr höre ich auf meinen Körper, und vielleicht geht auch nicht jeder sofort zum Arzt und sagt, ich habe es zwar schon lange, aber lassen Sie uns mal gucken.
Nein, ich kenne eine ganz interessante Geschichte. Es war eine Familie, die kam aus dem Süden Deutschlands in einer Region, wo es immer sehr, sehr warm war. Und die haben halt an diesen Wärmeproblemen sehr, sehr gelitten und sehr häufig Schmerzen gehabt. Und die sind extra aufgrund dieser Tatsache in den Norden, weil es bei uns ja immer etwas kühler ist, nicht gezogen, hatten dann auch weniger Probleme. Aber das waren mehrere Familienangehörige. Viele Patienten sagen dann, naja, wenn keiner was findet, dann gehört das wohl irgendwie zu mir. Ja, das ist wohl nichts Krankhaftes, das ist meine Persönlichkeit. Und dieser eine Patient aus dieser Familie stellte sich bei mir vor und sagte, ja, das gibt es in der Familie und ich leide darunter, aber können Sie nicht vielleicht auch noch mal gucken? Und als wir dann die Diagnose gestellt haben, dann hat der Patient wirklich geweint, hat gesagt, endlich hat jemand es gefunden. Jetzt weiß ich, dass ich mir das nicht alles einbilde. Jetzt habe ich eine Diagnose und das gilt für die gesamte Familie. Das war schon ergreifend, muss man.
Großes Thema, auch das Thema Schuld an sich, ne? Ich vererbe wahrscheinlich meinen Kindern unbewusst, natürlich nicht vorsätzlich, eine Erkrankung. Und wir sprechen ja auch hier in den meisten Fällen, würde ich sagen, von einer unsichtbaren Erkrankung, ne? Also auch das hören wir ja auch immer mal wieder hier im Podcast, wenn Betroffene sagen, man hat mir nicht geglaubt, dann zweifelt man ja schon, ne, selbst. Ja. Also bilde ich mir das ein, aber ich lebe halt damit. Und dann, so wie Sie sagen, schiebt man es wahrscheinlich ja vor sich her oder vor sich hin und nimmt das irgendwie nicht wahr und hat vielleicht auch durch das Umfeld mit Stigmatisierung zu tun. Das ist wahrscheinlich auch Themen, die Sie wahrscheinlich dann beantworten. Ja, das ist hoch emotional, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das heißt, dann sind Sie ja nicht nur bei der Diagnosestellung oder für die Diagnose sehr relevant. Als Schmerztherapeut, könnte ich mir vorstellen, betreuen Sie Betroffene wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange. Was kann man denn gegen diese Schmerzen tun?
Ja, es gibt eben keine kausale Therapie der Schmerzen, wo man wirklich kausal an der Ursache angreifen kann. Da haben wir andere Therapien, die direkt ursächlich eingreifen können beim Morbus Fabry. Was wir eben tun, ist eine sogenannte symptomatische Behandlung. Wir behandeln das Symptom Schmerz. Und in den allermeisten Fällen oder in vielen Fällen handelt es sich hier eben bei den Schmerzformen um sogenannte Nervenschmerzen. Das heißt, die Schmerzen entstehen durch eine Verletzung der Nerven durch die Erkrankung. Und Nervenschmerzen müssen anders behandelt werden als normale Schmerzen, die man vielleicht mit Aspirin oder Ibuprofen oder so behandelt. Es gibt ganz andere Therapieoptionen für Nervenschmerzen. Und das ist das, was dann unser täglich Brot ist, die Behandlung der chronischen Schmerzen der Patienten.
Und das kann ja sicherlich ganz viele Organe betreffen. Mit welchen Fachdisziplinen arbeiten Sie denn wirklich eng zusammen?
Gut, in späteren Phasen sind natürlich die Nephrologen mit an Bord, weil die Niere eben mitgeschädigt wird. Die Kardiologen sind dabei. Auch wir Neurologen kommen wieder mit ins Boot, weil ja die Schlaganfallhäufigkeit sehr viel größer ist bei Patienten mit Morbus Fabry. Also eine enge, wirklich enge Zusammenarbeit zwischen Nephrologen, Kardiologen und Neurologen, Schmerztherapeuten ist absolut essentiell, damit man die Patienten gut führt und gut behandeln kann.
Und wenn jetzt Betroffene oder Angehörige heute zuhören und denken, oh, das kommt mir alles sehr bekannt vor, die Diagnose steht wahrscheinlich im Raum oder noch gar nicht, was wäre denn eigentlich so der erste Schritt? Also kann man als Patient, Betroffener den Telefonhörer in die Hand nehmen und Ihr Zentrum kontaktieren beispielsweise?
Ja, es gibt ja glücklicherweise mehrere Zentren in Deutschland, die man kontaktieren kann, die sich natürlich hervorragend mit dieser Erkrankung auskennen. Hm. Und dort würde dann auch die entsprechende Diagnostik eingeleitet werden, die ja gar nicht so schwierig ist. Wenn man dran denkt, ne? Wenn man dran denkt, ist die Diagnostik nicht schwierig.
Genau. Was glauben Sie, müssen wir noch tun, damit man daran denkt? Weil es gibt ja so viele seltene Erkrankungen. Nicht jeder kann natürlich alles wissen und nicht jeder hat wahrscheinlich auch den guten kurzen Draht zu Ihnen, Professor Baron. Was glauben Sie, müssten wir vielleicht in der Gesellschaft, aber auch so in der Medizin noch dafür tun?
Ja, ich glaube, wir müssen und das, was Sie jetzt heute machen oder auch das, was wir machen, hilft ja. Wir müssen diese Erkrankung bekannt machen. Wir nennen das dann Awareness für die Erkrankung schaffen. Man muss eben an die Frühsymptome denken, man muss sie kennen. Und das geht nur über konsequente Ausbildung und Schulung von den ärztlichen Kollegen, aber natürlich auch den Patienten, die an solchen Symptomen leiden. Ein Beispiel: Es gibt auch Fragebögen. Wir haben den sogenannten Fabry-Scan mal vor einigen Jahren entwickelt, wo genau diese Symptomkonstellation, die so typisch und charakteristisch ist für den Morbus Fabry, abgefragt wird. Auch das kann jeder Hausarzt benutzen und da vielleicht eine Idee haben, geht es in die richtige Richtung.
Zumindest die Idee hilft ja schon, ne? Vielleicht etwas, eine Idee zu haben, eine Vermutung zu haben, eine Ausschlussdiagnose ist ja auch schon ein nächster Schritt vielleicht, ne, um vielleicht auf das eine oder andere zu kommen. Haben Sie auch Fälle, wo Sie bis heute noch keine Diagnose haben, wo es aber trotzdem um diffuse Schmerzen geht? Also das ist wahrscheinlich auch für Sie eine Erleichterung, wenn man eine Diagnose hat, ne? Man kann einen Fall kreieren oder abschließen. Und was ist, wenn das Feld offen bleibt? Wie oft kommt das bei Ihnen vor?
Das ist absolut richtig und es ist tatsächlich für uns eine Erleichterung. Gerade Neurologen sind ja kleine Detektive, wie Sie wissen, um was rauszukriegen, eine Erkrankungsentität einzuordnen. Aber leider gibt es auch bei uns Schmerzerkrankungen, die ganz ähnlich aussehen können, die wir bislang nicht klären können. Da gibt es auch andere seltene genetische Erkrankungen, die Schmerzfasern betreffen, die eben als Differentialdiagnose in Frage kommen. Aber es gibt auch welche, die wir einfach noch nicht erkannt haben und die wir eben nicht diagnostizieren können. Ja, leider ist das so.
Und Sie beschäftigen sich auch mit dem autonomen Nervensystem. Können Sie uns das mal kurz so für Laien erklären? Also welche Rolle spielt das auch bei Fabry? Passt das zum Beispiel Kreislaufsystem, diese Schwitzen, diffuse Magen-Darm-Beschwerden?
Also das autonome Nervensystem ist das Nervensystem, was unterbewusst arbeitet. Deshalb heißt das so, es macht eben Regulation von Kreislauf, wie Sie geschildert haben, Herzfrequenz, aber auch der gesamte Magen-Darm-Trakt. Die Steuerung wird durch das autonome Nervensystem gelenkt. Schwitzen gehört auch dazu. Also alle Systeme, die unterbewusst arbeiten, die jetzt nicht zur sogenannten Sensorik, das wäre das Gefühlssystem, oder Motorik, das wäre das Bewegungssystem, gehören. Und ja, auch diese Nerven sind betroffen beim Morbus Fabry, gerade im Gastrointestinaltrakt, also Magen-Darm ist betroffen. Hauptsymptome sind hier auch Schmerzen im Bauchsystem, Durchfall, auch Verstopfung sind die klassischen Symptome, Übelkeit. Und all das kann dann auch zu Gewichtsverlust führen, also die betroffenen Systeme im Magen-Darm-Trakt. Das Schwitzen haben Sie schon erwähnt, es ist nicht nur die Nerven, die die Schweißdrüsen versorgen, sondern auch die Schweißdrüsen selbst können durch die Erkrankung betroffen sein, was dann aber wiederum diese Wärmeintoleranz, die die Patienten ja schildern, noch steigert. Wenn sie nicht schwitzen können, dann können sie nicht so gut thermoregulieren und dann wird das noch schlimmer. All das sind klassische Symptome im Bereich des autonomen Nervensystems.
Mhm. Gibt es irgendwelche Aktivitäten oder Maßnahmen, die Betroffene zu Hause im Privaten machen können, um das ein bisschen zu regulieren? Es kann ja nicht immer ein großer Umzug sein vom Süden in den Norden, ne, um das jetzt mal ganz plakativ zu beschreiben. Obwohl wir es wirklich sehr schön haben im Norden, da stimme ich Ihnen zu.
Ja, ich denke, wenn man die Triggerfaktoren, also die Auslösemechanismen identifiziert hat, kann man Vermeidungsstrategien natürlich machen, um das zu verhindern. Gerade diese Krisen kann man damit abmildern. Es gibt aber immer wieder Patienten, die auch trotz aller dieser Maßnahmen dennoch von diesen schweren Schmerzen geplagt werden. Das muss man leider sagen.
Ja, das gehört dann zum Alltag, leider zum Morbus Fabry. Alltag tatsächlich. Wenn jetzt Betroffene zu Ihnen kommen oder vielleicht auch zu einem anderen Zentrum, zu einem Schmerztherapeuten, Was würden Sie Patienten mit auf den Weg geben oder Betroffene mit auf den Weg geben, um sich auch optimal auch für so ein Gespräch vorzubereiten? Was sollten die Betroffenen im besten Falle schon wissen, schon mitbringen, sich schon vorher damit auseinandersetzen, um vielleicht das Gespräch auch, also nicht zu verkürzen, aber vielleicht auch gezielter, jetzt fehlt mir das Verb, gezielter anzugehen?
Ja, ich glaube, man kann sich heute über die Erkrankungen, auch insbesondere über die klassischen Symptome, die wir ja genannt haben, informieren. Und gerade die sollte man dann dem behandelnden Arzt auch schildern. Ja, das und das sind die Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe, worunter ich leide. Und dann eben nicht nur den Bereich Schmerz, sondern eben auch die anderen Bereiche, Magen-Darm-Trakt. Wir haben ja schon viele typische Symptome, die in der Frühphase auftreten können, erwähnt. Vielleicht auch mal gucken, ob bestimmte Hautveränderungen auftreten. Das wissen Sie, dass es dort auch ganz bestimmte Veränderungen gibt, ob diese kleinen punktförmigen Hautveränderungen zu sehen sind und das auch den Behandlungsärzten auch berichten.
Ja. Sie sprachen gerade von der frühen Phase, vielleicht auch von einer späten Phase. Sehen Sie Betroffene aller Altersstrukturen?
Ja, leider. Gerade als ich anfing, hier mich mit dem Morbus Fabry zu beschäftigen, hatte ich zwei Patienten, die waren bereits nierentransplantiert aufgrund der Schädigung des Morbus Fabry an der Niere, ohne dass die Diagnose gestellt worden ist. Das hat es vor ein paar Jahren tatsächlich noch gegeben. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr vorkommt, dass jeder eben daran denkt, gerade auch bei Nierenschädigung, Herzschädigung, auch einmal den Morbus Fabry auszuschließen.
Was hat sich eigentlich aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren Verständnis von Morbus Fabry so verändert im Hinblick auf Nerven und Schmerzen?
Ich glaube, da kann man einige Dinge ansprechen. Wir haben gelernt, dass es viele verschiedene Schmerzkomplexe gibt beim Morbus Fabry. Das hatte ich schon gesagt, dass auch die Entstehung dieser Schmerzen unterschiedlich ist. Auch da ist im Bereich Forschung viel gemacht worden. Dass diese Schmerzen dann auch unterschiedlich behandelt werden müssen, auch das hatten wir besprochen. Das ist das, was sich deutlich verändert hat. Und dann, und das ist für unsere Patienten natürlich hervorragend, dass wir mehr und mehr wirksame und gute Therapieoptionen haben, die auch auf die Schmerzproblematik wirken. Und insofern gibt es viele positive Dinge zu berichten in der Diagnostik und Therapie des Morbus Fabry.
Ja. Das heißt, Sie freuen sich, wenn Sie Patienten nicht oft sehen müssen, aber wie oft kommen Sie zur Nachkontrolle, Verlaufskontrolle oder lagern Sie das in den niedergelassenen Bereich aus?
Ja, in den Zentren kommen die Patienten regelmäßig. Die werden ja auch sehr häufig behandelt in den Zentren und dann hat man die Patienten schon sehr gut im Blick und kann auch die entsprechenden Verlaufskontrollen durchführen.
Ja. Eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, es hat sich bewährt in den letzten Folgen, welche Mythen begegnen Ihnen denn, wenn es um Thema Schmerzen geht oder auch Neurologie, auch im Bereich Morbus Fabry oder auch nicht Morbus Fabry, wenn Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern, welche Frage müssen Sie immer mal wieder beantworten und wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt?
Ja, im Bereich Schmerz kommt immer wieder die Frage, das hatten Sie schon angesprochen, warum habe ich das jetzt und warum empfindet mein Schmerzsystem das jetzt so extrem, wo andere Patienten das nicht empfinden? Und da hilft es immer sehr, wenn man ein bisschen was über die Entstehung von Schmerzen berichtet dem Patienten, dass man sagt, wo die Nerven sitzen und was die machen. Zum Beispiel auch, das kennen viele Patienten, den Begriff Schmerzgedächtnis mal einflechten, dass es sowas gibt wie ein Schmerzgedächtnis. Wir wissen natürlich, dass es Plastizität von Neuronen, von Nerven im Rückenmark und im Gehirn ist, aber dass man auch sowas erlernen kann, wenn es dann lange genug chronisch ist und dass man es aber auch wieder verlernen kann. Ich denke, das sind die Fragen, mit denen ich als Schmerztherapeut so häufig konfrontiert werde.
Das heißt, der Mensch kann sich ja anpassen, lernt man. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein gelernter Umgang mit Schmerzen. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so hilfreich für Sie, oder? Weil für Sie ist es natürlich eindeutiger, wenn man das genau beschreiben kann und gar nicht mehr als, ja, das habe ich ja eigentlich schon ganz lange. Wie, es geht auch ohne Schmerz, ne? Also das ist ja manchmal so ein,
Ja, also das wäre natürlich diese Tatsache, die ich auch geschildert hatte bei unseren Patienten, dass man denkt, das gehört zu mir und das einfach hinnimmt und toleriert. Das ist nicht hilfreich für die Diagnosestellung, wie Sie sagen, da wäre Präzision natürlich besser. Insofern muss der Arzt übernehmen, diese präzisen Fragen zu stellen, dann wird es schon klappen.
Ja. Jetzt komme ich mal selbst mit einem Mythos um die Ecke oder mit einer Annahme, mit einer These. Merken Sie einen Unterschied im Umgang mit Schmerzen in den Generationen? So, in den, wir haben ja, glaube ich, gerade, also ne, die Boomer-Generation, die Millennials, die Gen Z, merken, also gibt es dort gerade Unterschiede in der Wahrnehmung?
Also ich glaube, diese verschiedenen Generationstypen, die Sie eben genannt haben, die unterscheiden sich in vielen, vielen Dingen, aber nicht in der Schmerzempfindung und
interessant.
In der Schmerzwahrnehmung und in der Äußerung über Schmerzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr ähnlich zwischen den Generationen.
Ja. Glück für Sie, sonst müssten Sie ja wirklich noch unterscheiden. Ne? Das wäre ja dann, glaube ich, noch mal komplizierter. Wir haben jetzt hier Betroffene, die zuhören und die wahrscheinlich auch ganz viel gelernt haben, weil sie so toll aus ihrer Praxis erzählt haben. Was würden Sie jetzt Betroffenen mit auf den Weg geben, die vielleicht so kurz davor sind, wahrscheinlich mit diffusen Symptomen leben oder gerade die Diagnose bekommen haben, aber mit dem Thema Schmerz noch völlig überfordert sind? Was würden Sie denen gerade so als Botschaft mitgeben?
Ja, für die Patienten, wo die Diagnose noch nicht gestellt ist, ganz, ganz präzise eben die Anamnese, also die Geschichte der Schmerzen im Verlaufe der vielen Jahre, auch bei jüngeren Patienten, wie sich die Schmerzentstehung oder die Schmerzen entwickelt haben, das präzise den entsprechenden Ärzten zu berichten, das ist extrem wichtig, damit die überhaupt eine Chance haben, an die Erkrankung zu denken. Und für Patienten, die schon wissen, dass sie diese Diagnose haben, aber noch Schmerzen haben, wirklich nochmal der Hinweis: Wir können Schmerzen heute deutlich, deutlich besser behandeln als früher. Und es gibt auch zur Behandlung des Morbus Fabry selbst sehr viel bessere Therapieoptionen. Damit wird ein Leben deutlich besser möglich.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank an Professor Dr. Baron für dieses Gespräch und auch für Ihre Einblicke in die neurologische Seite von Morbus Fabry.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war interessant. Dankeschön.
Ich finde, dieses Gespräch hat heute sehr deutlich gezeigt, dass Morbus Fabry ja neurologisch viel mehr ist als nur ein einzelnes Symptom. Das haben wir sehr ausdrücklich verstanden. Und genau deshalb ist diese Perspektive heute so wichtig, weil sie Betroffenen helfen kann, die eigene Geschichte besser zu verstehen. Und ja, Professor Baron leitet am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel die Sektion neurologische Schmerzforschung und Therapie. Wir werden auch diesen Link für die Orientierung nochmal in die Shownotes packen. Dort könnt ihr euch informieren, wenn ihr möchtet. Und wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, dann teilt sie gerne mit Menschen, für die sie wichtig sein könnte. Vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis oder wo auch immer. Und wenn ihr mehr über Rare Stories erfahren möchtet, dann schaut doch gerne in die Shownotes. Auch da findet ihr reichlich Informationen. Ich bin Matthias, danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge von Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen.